Hier ist HR1 Talk mit Simone Reuthal.
Heute mit einer sehr faszinierenden Frau, wie ich finde. Schon als Kind träumt sie davon, die Welt zu entdecken und Vulkane zu erforschen. Don't dream it, do it, lautet ihr Lebensmotto. Geträumt, gemacht. Ola Lohmann war als erste Frau im Krater eines aktiven Vulkans 600 Meter runter und stand direkt am heißen, brodelnden Lavasee. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen, Ola Lohmann.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sag mal, hatten Sie keine Angst?
Nee. Also das war ja eine Reise, die ganz, ganz lange geplant war, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich habe viel mehr Angst nachts in München der U-Bahn. Nie die U-Bahn alleine genommen.
Wir sprechen heute nicht über die U-Bahn, aber unbedingt über Vulkane. Gleich über die Liebe zu den Vulkanen, ihre Arbeit als Forscherin, Fotojournalistin und darüber, dass es sich immer lohnt, an seine Träume zu glauben.
HR1, genau meins.
HR1, der Talk am Sonntag. Heute mit Ola Lohmann, Geografin, Journalistin, Fotografin, Filmemacherin, Schriftstellerin, Vulkanforscherin und noch viel mehr. Frau Lohmann, viele Titel, aber ich würde mal behaupten, Vulkanforscherin ist Ihnen am liebsten, oder?
Ja, oder Abenteurerin, weil ich habe gemerkt, es gibt gar kein weibliches Wort für Abenteurer. Oder sagt man das so?
Abenteurerin. Ich würde es jetzt so sagen, aber Sie haben total recht. Absolut.
Sagt man nicht wirklich, oder?
Sagt man nicht
das
wirklich,
nicht.
Nee. Ja.
Und das ist so ein bisschen eine Männerdomäne eigentlich, diese ganzen Abenteuergeschichten, auch das Forschen über Vulkane. Und das finde ich eigentlich schade, dass da nicht so wirklich auch ein weibliches Wort dafür gibt.
Das stimmt, absolut, da haben Sie recht. Wir sollten drüber nachdenken, wo man das anmelden kann. Ihre Leidenschaft für Vulkane begann ja schon sehr früh, ne? Wann genau?
Ich war 8, als mein Papi den Fehler gemacht hat, mich nach Pompeji mitzunehmen. Und da habe ich die zerstörerische Kraft vom Vesuv zum ersten Mal gesehen. Und seitdem wollte ich unbedingt mal so einen aktiven Vulkan sehen. Und ich habe gesagt, mein Papi hat den Fehler gemacht, weil natürlich daraus eine ganze Leidenschaft geworden ist, die mein ganzes Leben beeinflusst hat. Aber ich bin froh drüber.
Und das beschreiben Sie sehr schön in Ihrem Buch, Ich mache das jetzt, dass Sie schon immer unfassbar neugierig waren und vor allem ständig und überall am Träumen waren. Und manchmal, glaube ich, verschwammen auch Realität, Fantasie und die Träume miteinander. Würden Sie sagen, so war die Ola als Kind oder haben Sie sich dieses Kind immer erhalten?
Ich glaube, das bin ich immer noch heute. Nämlich, wenn man an seine Träume glaubt und da ganz, ganz, ganz fest dran glaubt und da auch wirklich diese Schritte in seinem Kopf visualisiert, wie man den Traum verwirklichen kann. Das habe ich als Kind auch schon gemacht. Aber das mache ich heute auch und dann kann ich wirklich die Träume realisieren. Also ich glaube, ich bin immer noch das kleine träumende Kind, was aber jetzt ganz große Träume verwirklichen darf.
Was Sie sehr sympathisch macht. Sie bezeichnen sich selbst auch im Buch als Dickkopf und Träumerin, haben mal gesagt, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann schaffe ich das auch. Woher kommt denn dieses Urvertrauen in Sie selbst und dieser Wille und auch den Mut?
Da muss ich eigentlich mit was sehr Traurigem anfangen. Als ich 15 war, hat mein Papa Selbstmord begangen. Und da war ich eigentlich auf mich alleine gestellt. Und ich wollte Antworten wissen, warum Menschen leben und was das Leben lebenswert macht. Und da bin ich getrampt. Ich hatte null Geld und bin durch ganz Europa getrampt. Und das ging irgendwie, auch ohne Geld. Und dann habe ich gemerkt, dass man das auch in der ganzen Welt machen kann, dass man, egal wo man ist, auch mit seinen Händen was verdienen kann, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und da habe ich wirklich so dieses Vertrauen bekommen, ich kann alles schaffen. Und das hat mich dann weiter durch mein Leben begleitet. Allerdings hat es manchmal richtig lange gedauert, die Träume zu verwirklichen.
Ja, wie zum Beispiel, glaube ich, die ein oder andere Vulkanexpedition, auch Ihre Forschung in Papua-Neuguinea und über Jugendforsch, darüber sprechen wir gleich weiter mit Ola Lohmann heute im HR1 Talk. HR1, der Talk mit Ola Lohmann. 1996 wurden Sie Jugendforsch-Bundessiegerin im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. 1500 Euro Preisgeld gab es, also damals 3000 DM. Damit haben Sie sich ein Around-the-World-Ticket gekauft und los ging's nach Nepal. Warum Nepal?
Irgendjemand, den ich kennengelernt hatte, hat mich eingeladen und gesagt, ich mache dort einen Film. Na gut, es war nicht irgendjemand, es war der Eric Valley, ein sehr bekannter Filmemacher. Und ich habe gesagt, super, ich komme vorbei. Dass dann der Eric Valley nicht in Nepal war, das war mir dann egal. Der hat das einfach mal so gesagt, hat gemeint, naja, passt schon, vielleicht, die wird ja sowieso nie kommen. Aber natürlich wollte ich hin, möchte mir das Land anschauen und bin dann 3 Wochen alleine um den Annapurna rumgelaufen und war im Everest-Basislager.
Wow. Alleine. Cool, ganz alleine. Das ist echt Wahnsinn. Was ich auch so faszinierend fand, ich glaube, Sie haben noch nicht mal mehr irgendwie Ihr Abi-Zeugnis abgewartet und die Feier, sondern Sie haben echt Ihren Rucksack gepackt und sind direkt los.
Logisch. Also,
auf was warten?
Nein. Ich glaube, ich hatte den sogar am letzten Schultag gepackt dabei, den Rucksack. Und als der letzte Schulgong geschlagen hat, war ich weg.
Sie waren in Nepal. Wo waren Sie noch?
Ich war im Himalaya und dann in Nepal, das muss ich noch erzählen, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, habe ich eine Familie getroffen, die mich zu der Hochzeit von der Tochter eingeladen hatte. Das war ein Moment, wo all das, was ich bisher gedacht und geglaubt hatte, wo sich zusammengemischt hatte und wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Der Mann war mit zwei Frauen verheiratet und er hat die Hochzeit seiner Tochter arrangiert. Und ich war in dieser traditionellen Familie drin und habe einen Monat mit denen verbracht und mit denen gelebt und habe gemerkt, das ist gar nicht so schlimm. Ich muss meine ganzen westlichen Gedanken über den Haufen werfen und muss da ganz unvoreingenommen rangehen. Und ich bin heute noch mit der Sabo in Kontakt. Die lebt heute mit ihrem Mann in England. Die sind glücklich, die haben drei Kinder, die haben das schönste Leben. Eine arrangierte Hochzeit und der Mann ist immer noch mit seinen zwei Frauen zusammen.
Verrückt.
Ich bin dann von Nepal nach Thailand. Das hat mir gar nicht gefallen. Es war einfach nur Stadt. Und dann bin ich sofort wieder weiter nach Australien. Mhm. Und dort war wirklich so wie ein Ankommen. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, habe sofort gemerkt, das ist ein Land, was ich irgendwie weiter entdecken möchte. Das, wenn man reist, ist man ja mit allen Sinnen dabei. Mhm. Man ist ganz offen und hat diese Bauchgefühle, denen man nachgehen darf und nachgehen muss. Und dann war ich in Australien, bin dort auch durchs ganze Land getrennt und habe wunderschöne Abenteuer erlebt und mich ein bisschen in den Ort verliebt.
Und weiterhin dieses Urvertrauen, weil man fragt sich ja tatsächlich, also ich wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so der mega Angsthase und würde sagen, hey, würde ich mir zutrauen, Rucksack auf und los geht's und auch vielleicht die Tramperei noch. Aber trotzdem, ich meine, es gehört ja eine Portion Mut dazu und zu sagen, ich ziehe das jetzt einfach durch. Was soll schon passieren?
Ja, aber das kommt auch so ein bisschen vor Ort. Eine Sache ergibt es andere, da bekommt man wieder Zutrauen. Ich habe dann auch überall gearbeitet und dann war nach einem halben Jahr mein Geld alle und die Weltreise vorbei. Ich sollte im Studium wieder in Deutschland anfangen.
Ich wollte gerade sagen, zurück in Deutschland begannen Sie dann Geografie zu studieren?
Nein. So schnell.
Ach so, so schnell war das gar nicht.
Nein.
Sondern?
Ich war in Samoa, auf der Südseeinsel Samoa. Aha. Und dann stand so ein Piratenschiff vor mir, so mit drei Masten, wie wenn man als Kind träumt. Aha. Und dann habe ich einfach gesagt, nein, lass jetzt mal Deutschland Geografiestudium sein. Das ist die Chance meines Lebens. Und ich habe auf dem Schiff angeheuert.
Ach was, wie cool.
Naja, ich habe gesagt, ich kann kochen, weil mir in dem Moment nichts Dooferes eingefallen ist. Ich konnte aber nicht kochen und ich konnte auch nicht segeln. Und wir waren gleich drei Wochen von Tonga nach Samoa auf hoher See unterwegs. Und ich weiß noch, ich musste Lasagne kochen. Und es sah genauso aus wie das, was ich über Bord geschoben habe. Es war die Hölle.
Aber auch eine Grenzerfahrung.
Allerdings, aber ich glaube eher für die Crew, weil die mein Essen mussten.
Genau. Okay, aber irgendwann waren sie dann wieder zurück und haben angefangen, Geografie zu studieren, oder?
Ganz genau. Ja. Ich habe dann das Kochen und das Segeln gelernt. Ich war 1,5 Jahre auf Weltreise unterwegs und dann bin ich nach Deutschland zum Geografiestudium in Mainz.
Und ich weiß von Ihnen, dass Sie dann ein Stipendium auch bekamen und studierten in Australien Umweltmanagement und Fotojournalismus, richtig?
Ganz genau. Ich habe es in Deutschland nicht lange ausgehalten. Ich wollte wieder weg. Und da habe ich einfach so viel gearbeitet und so viel gelernt. Ich habe die Nächte nicht mehr geschlafen. Ich habe einfach gelernt, weil ich wissen wollte, wie die Welt funktioniert. Das war so spannend, dieses Geografiestudium. Und dann wurde ich einfach auch sehr schnell sehr gut und durfte mir dann, egal auf der Welt, einen Ort aussuchen. Und dann bin ich natürlich nach Australien.
Sagt Ola Lohmann, unser heutiger Gast im HR1 Talk. HR1, der Talk am Sonntag mit Simone Reuthal und meinem Gast Ola Lohmann, Vulkanforscherin, Abenteurerin, Fotografin, Filmemacherin, Schriftstellerin. Und ich könnte diese Liste jetzt weiter fortsetzen, denn sie träumen nicht nur davon, all das zu machen, sondern sie machen es einfach. So ähnlich heißt auch ihr Buch, Ich mach das jetzt, meine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Frau Lohmann, welche Rolle spielt denn Musik auf Ihren Reisen bzw. Expeditionen?
Ist schon extrem wichtig. Ich verbinde mit einer Musik ein bestimmtes Gefühl. Ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr im Auto gesessen, bin ein Allradfahrzeug fast die ganze Zeit alleine gefahren mit einem Anhänger hinten dran quer durch Afrika und ich habe die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich nur ein einziges Album gehört. Ja, das war für mich das Album der Reise, da brauche ich gar nicht viel mehr. Aber die Lieder müssen auch richtig gut sein.
Sie haben uns ein paar Musikwünsche geschickt, unter anderem auch die Scorpions mit Follow Your Heart. Warum den? Was verbinden Sie damit?
Die Scorpions waren die allererste Band, die ich von richtiger Musik gehört habe, sag ich mal. Davor haben meine Eltern immer nur Klassik gehört und ich weiß noch ganz genau, wie mir ein Freund zum ersten Mal Wind of Change zum Hören gab. Und das war so toll. Und jetzt durfte ich tatsächlich auch den Klaus Meine mal persönlich kennenlernen, gerade mal vor einem Monat. Und das war so toll, weil er so ein feiner, toller Mensch ist und einfach so, der Kreis hat sich ein bisschen geschlossen. Mhm. Und deswegen Follow Your Heart, weil ich diesen Song einfach sehr gerne mag, seinem Herz nachgehen, seiner Intuition folgen. Das ist was, was wir uns gar nicht mehr zutrauen oder uns gar nicht mehr erlauben, dass man so ein Bauchgefühl hat und dem nachgeht. Und das für mich symbolisiert das der Song, das ist so eine Erinnerung, einfach seinem Herzen zu folgen. Und dann wird es schon irgendwie richtig, egal wohin die Reise geht. Aber wenn man mit dem Herzen dabei ist, dann passt es schon.
Dann haben wir doch jetzt den Song. Hier sind die Scorpions mit Follow Your Heart. Lohmann ist heute mein Gast im hr1 Talk. Ihre Leidenschaft für Vulkane wurde schon früh entfacht. Als Kind waren Sie mit Ihrem Vater am Vesuv in Pompeji. Von da an haben Sie alles aufgesaugt, was man über Vulkane in die Finger bekam, so schreiben Sie es zumindest, sich fest vorgenommen, alle aktiven Vulkane auf der Erde zu besuchen. Und nach der Schule reisten Sie auch irgendwann mal nach Vanuatu, ein Inselstaat im Südpazifik. Abendberaubend schön, also wenn man die Fotos sieht, total toll, Traumstrände. Aber es gibt eben auch andere Orte, zum Beispiel den Benbau, einen aktiven Vulkan auf der Insel. Und jetzt müssen Sie mir helfen, Abrüm?
Ambrüm, spricht man das aus.
Ambrüm.
Genau.
Und da sind Sie hochgekraxelt und haben in diesen tiefen Krater geblickt. Was ist da mit Ihnen passiert?
Zum allerersten Mal stand ich auf dem Vulkan, da war ich 19. Das war während meiner ersten Weltreise. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das jetzt toll zum einen, aber ich wollte meinen Kindertraum von der Reise zum Mittelpunkt der Erde, von dem Buch von Jules Verne erfüllen und habe gedacht, wenn ich da jetzt oben bin, bin ich dem Mittelpunkt der Erde ganz nah. Aber dieser Lavasee war 600 Meter weit weg, ganz, ganz tief unten, ganz klein war er. Und dann habe ich anstelle, dass mein Traum sich erfüllt hat, habe ich einfach einen viel größeren Traum gespürt. Ich habe gespürt, nee, das reicht mir nicht. Ich will da mal runter. Mhm. Aber da war noch nie irgendein Mensch auf unserem Planeten unten. Und da habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich der erste Mensch sein möchte.
Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Wie lange hat das gedauert?
Ach, das möchte ich gar nicht zählen. Das waren über 10 Jahre.
Oh, wow.
Weil ich habe halt nichts gewusst. Also ich wusste nichts über Vulkane. Ich wusste nichts vom Klettern. Ich habe auch deswegen Umweltmanagement studiert, weil ich diesen Zusammenhang zwischen Vulkan und Menschen besser verstehen wollte. Ich habe mich mit Vulkanreisen auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, dass es nicht genug damit getan ist, einmal diesen Vulkan zu sehen. Man muss den immer regelmäßig sehen. Nur dann lernt man ihn kennen. Und da habe ich die einheimischen Sprachen gelernt, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen mir auch Zugang zu den Vulkanen geben müssen. Und ja, ich habe fotografieren gelernt, weil ich ja nicht nur wegen mir darunter wollte, ich möchte auch meine Erlebnisse und Erfahrungen teilen.
Wie war denn das Gefühl, als Sie Ihr Ziel erreicht haben? Ich meine, ich stelle mir vor, da ist es wahnsinnig heiß. Sehr wahrscheinlich hatten Sie Angst. Sie sind ja nicht alleine darunter, sondern mit Ihrem Mann, Basti Hofmann. Wie ist denn dieses Gefühl, wenn man da steht? Ich hätte da jetzt schon mal Schiss, glaube ich.
Nein, aber ich hatte Schiss. Aber das war ein Jahr zuvor, bevor der Traum geklappt hat. Weil wir haben unser ganzes Geld in eine eigene Expedition investiert. Wir hatten nämlich keinen gefunden, der mit uns darunter gehen möchte oder der uns eine Expedition finanzieren möchte, darunter zu gehen. Alle haben so gesagt, seid ihr bescheuert. Hm. Und da haben wir über 10.000, 12.000 Euro in die Hand genommen und haben gesagt, wir fahren selbst. Und dann auf halber Strecke im Vulkan und da hat es angefangen zu regnen. Der saure Regen fällt durch die vulkanischen Gase und hat gedroht, unsere Kletterseile zu zerstören.
Oh no.
Und da mussten wir aufgeben. Und da hatte ich zum ersten Mal richtig Angst. Nicht etwa unten zu bleiben im Vulkan. Ich glaube, das wäre mir relativ egal gewesen. Der Vulkan ist so toll. Aber ich hatte Angst, den Traum nicht zu verwirklichen. Aber wir haben zum Glück dann mit den Fotos, die wir doch machen konnten, ein Jahr später einen Sponsor gefunden für die wissenschaftliche Expedition und konnten wieder zurückkehren. Und dann hat es endlich geklappt. Und nach einem Niederschlag, nach so vielen Jahren Vorbereitung, dann endlich da unten an diesem Lavasee zu stehen, das war wirklich ganz überwältigend. Die Erde bebt, wie als würde man auf dem Wackelpudding stehen. Mhm. Und ganz oben ist so ein kleines Guckloch, der Himmel. Ich habe richtig gemerkt, dass ich im Schlot drin, in der Erde drinne bin. Und dann sind die Gase, die in der Nase stechen. Man muss dann auch Gasmaske tragen. Es ist sehr heiß, wenn man ganz nah am Lavasee steht. Da braucht man sogar einen Schutzanzug. Und dieser See ist ohrenbetäubend laut. Das ist wirklich so, als würde das Wasser kochen, aber 100-mal lauter. Das ist wirklich, wie man sich als Kind die Hölle vorstellt. Aber für mich ist so ein bisschen der Himmel auf Erden, weil das einfach die Erfüllung meines Traums war, so in das offene Herz der Erde zu schauen. Und es war so lebendig. Die Lava spritzte und spratzte und unglaublich faszinierend für mich.
Sagt Ola Lohmann. Und wenn Sie das so erzählen, hat man auch fast das Gefühl, man ist dem Himmel ein Stückchen näher als der Hölle. HR1, der Talk am Sonntag. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir kommen nämlich zum heutigen Überraschungsgast. Lieber Überraschungsgast, erstmal hallo und schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, hallo.
Sie kennen Ola Lohmann schon sehr lange. War sie damals schon so quirlig oder wie haben Sie sie in Erinnerung?
Ja, Ola war was ganz Besonderes. Also ich habe sie kennengelernt vor etwa 30 Jahren am Burggymnasium in Kaiserslautern. Mhm. Da hat sie mir eine Geschichte präsentiert von ihrem Mauersegler, ihrem Freund. Den hat sie gesund gepflegt und dann kam der Mauersegler jeden Sommer zurück. Ja, und diese Geschichte hat sie mir präsentiert und ich war zunächst einmal von den Fakten überrascht. Das war ja sensationell, so ein Mauersegler, dass man mit dem Freundschaft schließen kann. Und dann hat sie das so spannend erzählt, da habe ich ihr prophezeit, aus dir wird nochmal eine gute Schriftstellerin. Ein Autor für ein Kinderbuch zum Beispiel.
Frau Lohmann, wissen Sie, wer dran ist?
Na klar. Und ich freue mich gerade riesig. Wie toll ist das denn?
Ola, wie geht's dir denn?
Mir geht's prima, wie schön.
Ganz kurz, damit alle HR1-Hörerinnen und Hörer jetzt wissen, wer denn dran ist. Dr. Ja. Manfred Gutz, das ist der ehemalige Biolehrer in der 5. und 6. Klasse am Burggymnasium in Kaiserslautern.
Ja.
Herzlich willkommen in der Sendung.
Lehrer für Jugend forscht und Schüler experimentieren. Das ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig.
Absolut. Denn
Wollte
Sie haben,
ich eben auch gerade dazu sagen.
Sie haben nämlich gerade schon von dem Mauersegler gesprochen. Bei diesem Projekt haben Sie quasi Frau Lohmann betreut für Jugend forscht, ne?
Ja, das erste Mal. Und dann hat sie auch den ersten von vielen ersten Preisen gewonnen. Ganz und ich durfte der Mentor sein, sozusagen.
War er denn immer nett, Frau Lohmann, der Herr Gutz?
Immer. Und er hat immer an mich geglaubt. Und es ist so toll, weil es schaffen nicht so viele Leute, wirklich einfach so zu motivieren. Also ich weiß nicht, das hat den Weg für mein ganzes jetziges Leben geebnet. Das muss ich auch mal so sagen.
Also ich war sozusagen ein Katalysator, ein Erschließer, ein Förderer ihrer Talente. Sie hat ja nicht nur das Talent, gut zu erzählen, was ihr jetzt auch sehr zugute kommt. Sie präsentiert sehr gute Bilder, Fotos und die Geschichte dahinter. Das macht es aus. Das macht die Fotos lebendig.
Das heißt, Sie haben Ola Lohmann die Jahre nach der Schule auch weiterhin quasi beobachtet und begleitet.
Ja,
hatten Sie in der Zwischenzeit noch mal Kontakt oder eher nicht?
Also nein, natürlich.
Vor zwei Jahren war der letzte Kontakt. Mhm. Da hat sie einen Kinosaal in Alsenborn gefüllt mit ihren Abenteuern. Aber du hast ja ein wunderbares Talent, nicht nur gut zu erzählen. Du versprühst ja so viel Lebensfreude und das ist so ansteckend und davon profitiere ich. Und deswegen auch der Kontakt.
Oh, eine Liebeserklärung vom ehemaligen Biolehrer. Besser kann es doch gar nicht laufen, Frau Lohmann. Dr. Manfred Gutz, der ehemalige Biolehrer in der 5. und 6. Klasse am Burggymnasium in Kaiserslautern. Unser Überraschungsgast heute im HR1 Talk. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit.
Ja, und ich bedanke mich
ganz lieb Danke.
Ja, Ola wünsche ich alles Gute. Vor allen Dingen wünsche ich ihr einen treuen Schutzengel, der sich nicht überfordert fühlt bei den vielen Abenteuern, die Ola erlebt. Aber da gibt es ja noch den Sebastian und den Basti und den Manuk, ne? Die passen dann auf den Raum.
Oh, ganz lieb, danke schön. Da habe ich sogar ein bisschen Tränchen im Auge, weil es so schön ist, es zu hören. Ja. Und ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank.
HR1 Talk.
Was haben Neil Armstrong, Sir Edmund Hillary, Reinhold Messner und Ola Lohmann gemeinsam? Jawohl, Mitglied im New York Explorers Club. Für alle, die nicht genau wissen, was das für ein Club ist, erklären Sie es uns ganz kurz bitte, Ola Lohmann.
Das ist tatsächlich ein Club von Menschen, die irgendwo World's First, also was Erstes auf der Welt geleistet haben. Also das erste Mal auf dem Mond, das erste Mal auf Mount Everest, das erste Mal in der Tiefsee. Und bei mir kommt dazu, dass ich das erste Mal so tief in einem Vulkan drin war, zusammen mit meinem Mann. Aber kann man sagen, ja, ich war nicht der erste Mensch im ersten Team, aber ich war definitiv die erste Frau, die sich je so tief in einen aktiven Vulkan abgeseilt hat. Wahnsinn. Deswegen wurde ich da aufgenommen, da muss man vorgeschlagen werden. Dann entscheidet ein ganzes Komitee darüber, ob man aufgenommen werden darf. Und dann kam irgendwann die ganz überraschende Nachricht, Ulla, du bist Mitglied vom Explorers Club.
Und das war große Freude pur bestimmt.
Total, das ist wie so ein Ritterschlag, der Eroberer, der Entdecker. Also das ist wirklich so ein Club, wie man sich das vorstellt. Da kommt man ins Headquarter in New York, da ist ein ganzes Haus dem Explorers Club gewidmet, wo überall Ausstellungsgegenstände da sind von der ganzen Welt. Da ist dann die Flagge von den Apollo-Astronauten, sind dann die Sachen da. Und ich hatte die große Ehre, beim letzten Dinner dabei sein zu dürfen, was noch vor Corona ging. Mhm. Und da waren tatsächlich 9 von den Apollo-Astronauten auch anwesend.
Wow.
Ich habe mit Buzz Aldrin zu Abend gegessen.
Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Aber Ulla Lohmann, unser heutiger HR1-Gast im HR1-Talk. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
HR1-Talk heute mit Ulla Lohmann und wir kommen zu unserem HR1-Fragebogen. Kurze Fragen bzw. Sätze, die Sie bitte vervollständigen, Frau Lohmann, okay?
Ich versuch's.
Mein schönstes Erlebnis als Forscherin?
Unten im Lavasee als erster Mensch der Welt zu stehen und eine Probe der frischen Lava zu nehmen.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Keine Ahnung, ich mag keine Butter.
Okay. Meine schönste Reise?
Ist die, die ich aktuell mache. Ich finde es immer da am schönsten, wo ich gerade aktuell bin.
Wo sind Sie momentan?
Naja, auf dem Weg wieder nach Sizilien.
Okay. Zum Ätna.
Und zum Stromboli, ganz okay. Genau.
Mein Lieblingsort bzw. Platz ist?
Bei mir selbst. Ich muss tatsächlich sagen, ich muss immer so dieses Zuhause mitnehmen. Das ist dann meine Familie, das bin ich, aber ich muss immer mir irgendwo ein Zuhause schaffen können, sonst könnte ich dieses Leben nicht führen, sonst wäre das viel zu unruhig. Und deswegen ist so mein Zuhause bei mir selbst. Hört sich irgendwie komisch und esoterisch an, aber es ist wirklich so.
Nö, finde ich gar nicht. Klingt sehr plausibel und nachvollziehbar. Ich hasse es, wenn
Menschen sich nicht aufraffen, ihre Träume zu verwirklichen. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Und dann würde ich am liebsten einfach meinen Fuß nehmen und in den Hintern drehen und sagen, mach's doch einfach.
Denk nicht lange nach, einfach tun.
Genau, ich mach das jetzt.
Mein Lieblingsessen?
Poisson cru. Roher Fisch in Kokosmilch, wie es in Französisch-Polynesien und im Pazifik überall gegessen wird.
Klingt lecker. Der tasmanische Teufel.
Das ist ein Tier, der super, super, super toll ist und der die Menschheit auch vielleicht vor Krebs retten kann, weil er mittlerweile Resistenz gegen einen Krebs entwickelt hat, der nur die tasmanischen Teufel betrifft. Das heißt, ich habe den Teufel schon oft gesehen. Ich habe auch über ihn Teil vom Vortrag gemacht und lange Zeit mit diesem sehr faszinierenden Tier zugebracht.
Bereut habe ich?
Nichts. Ich würde mein Leben ganz genau so wieder machen. Ich würde jede Entscheidung nochmal so treffen, weil sonst wäre ich nicht hier.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Ich hätte jetzt gesagt, ich würde gerne mal einen Abend mit Jane Goodall verbringen. Aber das durfte ich jetzt auch schon.
Okay, wow.
Mit Buzz Aldrin, mit dem durfte ich auch schon einen Abend verbringen. Mit Reinhold Messner habe ich auch schon mich unterhalten. Den Sänger von den Scorpions, den Klaus Meine, durfte ich jetzt auch treffen. Also, puh, mit wem würde ich den aktuellen Abend verbringen? Ich glaube, mit meinem Mann.
Das klingt auch schön. Sagt ja. Ulla Lohmann, unser heutiger Gast im HR1-Talk. Träume müssen nicht Träume bleiben, denn wenn man an sie glaubt, werden sie wahr. Für jeden. Das ist wunderschön und kommt von Ulla Lohmann, unser heutiger Gast im HR1-Talk. Viele Menschen reisen ja zum Beispiel auch gerne nach Südtirol, in den Trentino. Ob im Winter zum Skifahren, gehöre ich auch dazu, oder im Sommer zum Wandern ebenfalls. Die Dolomiten, die ziehen einfach magisch an. Und das geht Ihnen genauso, ne?
Ja, ganz genau. Es sind tolle Berge und so ein bisschen auch ein Seelenzuhause. Wenn man da in den Bergen ist und durchatmet und die große, weite Natur sieht, dann fühle ich mich richtig wohl.
Was fasziniert Sie? Geht es Ihnen da ähnlich wie beispielsweise Reinhold Messner? Der sagte ja mal, die Dolomiten sind die schönsten Bauwerke der Welt.
Also ich finde sie unglaublich faszinierend. Ich mag das nicht so mit diesen Vergleichen, weil ich habe ja auch gerade gesagt, jeder Ort, wo ich gerade bin, ist für mich der schönste Ort, weil sonst wäre ich da nicht. Aber die Dolomiten haben was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und weil sie so besonders sind, haben wir uns vorgenommen, einfach mal ein Jahr lang in den Dolomiten zu verbringen und den Jahresablauf da auch zu sehen. Wir wollten vom niedrigsten Punkt zum höchsten Punkt innerhalb eines Jahres laufen und nicht nur diese Schnelligkeit der Durchquerung haben, sondern wir wollten uns auch die Zeit nehmen, innezuhalten. Und da haben mein Mann und ich einfach verschiedene Etappen eingeteilt. Und in jeder Etappe, also insgesamt 8 Etappen waren es, haben wir uns entschlossen, einen Tag auf ganz genau einem Quadratmeter in unterschiedlichen Höhenstufen zu verbringen und da mal nachzuschauen, was da ganz genau kreucht und fleucht. Und so haben wir die Berge im Großen und im Kleinen gesehen.
Sie waren quasi mit Ihrem Mann zusammen unterwegs, ging vom Gardasee bis zur Marmolata, also dem höchsten Berg in den Dolomiten, das alles zu Fuß mit dem Fahrrad und jenseits, glaube ich, von beschilderten Pfaden. Was war eines vielleicht Ihrer Highlights auf dieser Reise?
Dass nicht alles nach Plan geht. Wir wollten nämlich auf möglichst geradem Wege das Ganze machen. Und da waren manchmal ganz hohe Kletterwände im Weg. Da muss man dann 600-700 Meter in die Vertikale hochklettern. Mhm. Teilweise haben wir uns dann verklettert, weil die Routen natürlich schwer zu finden sind. Teilweise haben wir uns einfach verlaufen, verfahren, versonst was. Und mit den Tourenschienen im Winter waren dann irgendwelche Hütten geschlossen. Da mussten wir draußen im Schnee biwakieren. Und wir haben dann auch tolle Menschen getroffen durch diese Umwege. Und ich glaube, das hat mir diese Reise gezeigt, dass man zwar schon vorplanen kann, das ist auch wichtig, man muss für alle Eventualitäten auch gewappnet sein, aber wenn man dann auch genug Zeit einplant, diese lustigen Umwege zu gehen, dann wird es so viel reicher und so viel so schöner, weil man merkt, man wird einfach geleitet. Man kann wieder diesem Bauchgefühl nachgehen. Man kann darauf vertrauen, dass man jetzt auch in den Bergen bei der Lawinengefahr da auch das richtige Gefühl hat. Macht da zwar vielleicht einen Umweg, aber der kommt dann auch, das lädt einem wieder zu was anderem ein. Also das habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr genossen, diese ungeplanten Umwege zu machen.
Das heißt, Sie würden jemandem, der vielleicht eine Reise antritt, raten, hey, nimm dir lieber noch mal ein paar mehr Wochen Zeit für deine Reise, damit du es auch
ganz genau
richtig genießen kannst, quasi am Ende?
Ganz genau. Also da ist wirklich weniger mehr. Mhm. Und deswegen, egal wie lange die Reise ist, egal ob man jetzt nur 5 Tage Zeit hat oder ob man 5 Monate Zeit hat, immer ein bisschen Freizeit einplanen, dass man sich bei 5 Tagen einen halben Tag Zeit nimmt und kein Programm hat, dass man einfach mal sich treiben lassen kann. Mhm. Bei 5 Monaten, klar, da braucht man natürlich viel mehr Zeit, aber dieses von einem Ort zum anderen hetzen und alles sehen wollen, ich glaube, das bringt da nur eine Unruhe rein. Man kann nie alles sehen. Aber wenn man in die Tiefe schaut, dann lernt man so viel mehr. Dann lernt man die Menschen mehr kennen, dann lernt man die Natur besser kennen und vor allem kann man auch dann sich die Zeit nehmen, die Stille zu hören.
Sagt Ulla Lohmann, unser heutiger Gast im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Simone Reuthal und Ulla Lohmann. Eine halbe Stunde haben wir noch zusammen. Es ist so spannend, was Sie auf Ihren Reisen und Expeditionen alles erlebt haben. Und Sie haben auch bereits erzählt, dass die Musik ein ständiger Begleiter quasi ist auf Ihren Reisen. Die Scorpions haben wir Ihnen schon gespielt. Und einen weiteren Wunsch haben Sie noch frei. Pink Floyd, Breath. Warum dieser Song?
Breathe in the air, einfach durchatmen, durchschnaufen. Und das ist für mich so ein Moment, wo man diese Freiheit spüren kann. In dem Lied ist so viel drin und dieses Durchatmen, sich einfach auch die Zeit nehmen, durchzuatmen, das macht man im Alltag nicht. Für mich ist es wirklich so eine Erinnerung, innezuhalten. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig im Alltag.
Dann halten wir jetzt zusammen inne. Hier sind Pink Floyd und Breathe für Ulla Lohmann.
Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, down to down.
HR1 uns am Sonntag heute mit Ola Lohmann. Sie sind so viel. Sie sind, ganz ehrlich, wenn ich Ihnen das jetzt sagen darf, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, eine tolle Frau und ich gehe auch davon aus, eine genauso gut tolle Mama. Sie sind Geologin, Doku-Filmemacherin, Vulkanforscherin und Forscherin für indigene Völker. Das alles halten Sie fest mit Ihrer Kamera. Sie sind nämlich auch Fotografin. Wie wird man denn Profi an der Kamera?
Indem man einfach macht. Ich habe zwar im Nebenfach Fotojournalismus studiert in Australien, habe aber da schon längst fotografiert. Das heißt, ich habe meine Kamera gekauft und habe losgelegt. Heute ist es mit Workshops sogar noch viel einfacher. Früher habe ich 1,5 Jahre lang umsonst bei einem Fotografen gearbeitet, der mir aber nie irgendwas sagen wollte. Aber ich habe es trotzdem gelernt. Und das Wichtige beim Fotografieren ist nicht das Handwerkszeug. Zeitblende ISO, da guckt man ein YouTube-Tutorial oder macht einen Workshop. Aber das lernt man ganz schnell, da braucht man keine großen Erklärungen. Aber was dann wirklich wichtig ist, das sind die Geschichten. Weil mit der Kamera kann man Geschichten erzählen. Und das berührt die Leute. Es sind nicht die Einzelfotos, sondern diese Geschichten. Und da braucht man tatsächlich so ein Gespür dafür. Und das ist nicht so einfach zu lernen. Das erfordert viel Recherche, erfordert viel Zeit und auch viel Hintergrundwissen. Deswegen bin ich auch Wissenschaftlerin geworden.
Aber ich stelle mir auch vor, viel Aufmerksamkeit. Ich meine, ich muss ja ein gewisses Bewusstsein haben, wie einfach auch für die schönen Dinge. Also ich brauche ja auch irgendwie so einen ästhetischen Blick. Ich kann nicht einfach rausgehen und sagen, so, ich mache jetzt mal ein tolles Foto, bums. Aber auf dem Foto findet vielleicht nicht viel statt oder vielleicht berührt es nicht, so wie Sie eben gesagt haben. Kann man das lernen?
Ja. Für ein gutes Foto muss man zuerst selbst wissen, warum man es fotografiert und was man mit diesem Bild vermitteln möchte. Das heißt, wenn die Leute bei mir einen Workshop machen, dann geht es nicht darum, dass sie zuerst ein Foto machen. Dann geht es darum, dass wir auf den Berg hochlaufen und dass sie erstmal 5 Minuten auf dem Berg sitzen sollen und sich überlegen sollen, wie fühlen sie sich denn? Ist die Stimmung bedrohlich? Ist sie freundlich? Ist sie strahlend? Wie wirkt das? Und dann macht man erst das Bild. Weil wenn man dann überlegt, welche Geschichte man mit diesem Bild erzählen möchte, welches Gefühl man damit vermitteln will, dann schafft man das auch. Aber wenn man einfach so drauf losknipst, dann ist es halt einfach nur ein beliebiges Bild.
Ja. Sie haben im Dezember 2020, glaube ich, auch ein Bildband rausgebracht mit dem Titel Unser Sommer. Das sind aber nicht nur Aufnahmen von Ihnen, sondern was ist das Besondere an diesem Bildband?
Das sind Bilder von Hobbyfotografen. Von Fotografen, die teilweise noch gar nicht so lange fotografieren, von Fotografen, die bei mir während Corona so ein Instagram-Live immer geguckt haben. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte während der Corona-Zeit den Leuten im Lockdown was geben. Das Einzige, was ich geben kann, sind ein paar Tipps und Tricks zum Fotografieren und ein bisschen gute Laune. Mhm. Ich habe dann jeden Mittag kurze Lives gemacht und dann teilweise auch Challenges, wo ich gesagt habe, fotografiert das und die Leute wurden so richtig, richtig gut. Da waren tolle Bilder dabei. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, lass uns da draußen ein Bildband machen.
Fast alle fotografieren ja ständig, sei es mit dem Handy oder vielleicht auch mit einer etwas besseren Kamera. Haben Sie denn ganz kurz vielleicht 3 Tipps quasi von Ihnen für alle HR1-Hörerinnen und Hörer, wie man ein tolles Foto macht?
Zuerst fühlen und dann fotografieren. Fotografiert nicht ein Bild, sondern das Gefühl. Mhm. Tipp Nummer 2, auf gutes Licht achten. Das muss jetzt nicht unbedingt das beste Wetter sein. Es kann auch ein spannendes Bild entstehen bei schlechtem Wetter, bei dicken, dunklen Regenwolken. Aber immer so ein bisschen gucken, wo tolle Kontraste sind, wo ein tolles Licht ist. Und der 3. Tipp, auch als Landschaftsfotograf, Menschen. Menschen erzählen so viel über die Landschaft, sind absolut individuell. Kein Mensch ist wie der andere. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und auch wenn der Mensch nur klein in großer Landschaft ist, bekommt die Landschaft dadurch eine Dimension. Deswegen bitte auch Menschen fotografieren.
Sagt Ola Lohmann. Vielen Dank für die Tipps. Die Zeit fliegt. 2 Stunden HR1 Talk neigen sich leider dem Ende. Aber, liebe Uli Lohmann, wir müssen noch mal, glaube ich, über Ihren Mann sprechen, Basti Hofmann. Er ist Alpinist, Kameramann und für alles Organisatorische auf Ihren Reisen und Expeditionen zuständig. Und mit ihm haben Sie sich ja quasi ein regelrechtes Unternehmen aufgebaut. Sie drehen zusammen Dokus, bieten Vulkanreisen an. Sind Sie ein Dreamteam?
Kann man schon so sagen. Also wir haben ein wirklich tolles Leben zusammen. Wir leben beide unseren Traum. Wir können das auch zusammen als Familie tun, was das ganze Rumreisen natürlich viel einfacher macht.
Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
Beim Klettern. Und zwar habe ich für meinen Traum gearbeitet, in den Vulkan rein und wieder rauszukommen und habe deswegen mit dem Klettern angefangen und darüber den Basti kennengelernt, der Kletterlehrer und Alpinist ist.
Und dann gab es ja gut irgendwann einen Heiratsantrag, aber nicht irgendwo, sondern wo hat er ihre Hand angehalten?
Das hat er so geschickt gemacht. Er hat nämlich im aktiven Vulkan um meine Hand angehalten. Der Lavasee mit 1200 Grad war auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage. Was hätten Sie denn da gesagt?
Naja, natürlich ja. Und natürlich auch den Sohnemann, den wollen wir nicht vergessen. Der ist nach einem Vulkan benannt, ne? Nach welchem?
Nach dem Manuk. Das ist ein indonesischer Vulkan. Und der Manuk sagt auch jedem ganz stolz, ich heiße Manuk, ich bin ein Vulkan.
Wobei ich nochmal zurückkommen muss, denn sowohl der Heiratsantrag war eher ungewöhnlich, aber die Flitterwochen, naja, waren nicht minder außergewöhnlich, würde ich sagen. Die verbrachten sie nämlich bei ungefähr minus 20 Grad. Wo war das?
Das war auf dem höchsten aktiven Vulkan der Welt. Das ist der Ojos del Salado in Chile, in der Atacama-Wüste. Und da ist es wirklich so eiskalt. Man verbringt 5 Wochen bei der Akklimatisierung, um auf diesen Berg hochzukommen. In seinem Schlafsack, jeder in seinem eigenen Schlafsack getrennt. Und morgens ist der Mund so gefroren. Man hat nur so ein Guckloch, wo der Mund rausschaut, ist dann gefroren. Bei Basti war da der Bart noch gefroren. Und dann sagt man sich so mit spitzem Mund, guten Morgen. Also wirklich romantisch ist ganz anders.
Romantisch ist was anderes. Frau Lohmann, was steht denn als nächstes Projekt an? Beziehungsweise welche nächste Projekte nehmen Sie in Angriff?
Ich bin im Moment gerade dabei, ein Buch über Vulkanmenschen auf der ganzen Welt zu schreiben, weil es mich unglaublich interessiert, wie Menschen mit aktiven Vulkanen zusammenleben. Weil auf der ganzen Welt haben diese Menschen, egal ob es am Etna in Sizilien ist, am Stromboli oder in Vanuatu in Papua-Neuguinea in Indonesien, haben diese Menschen eine besondere Beziehung zum Leben und zur Erde. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Und darüber schreibe ich ein Buch, was nächstes Frühjahr rauskommen wird.
Okay, wow, das klingt wirklich sehr spannend. Und vielleicht eine nächste Expedition, die Sie dann schon planen? Oder sind Sie jetzt momentan in diesem einen Thema und machen nicht parallel irgendwie 3 Sachen?
Nein, doch. Also laufen immer viele Sachen parallel, weil immer viele Vulkane ausbrechen. Also im Moment bin ich auf dem Weg wieder zum Stromboli, zum Etna nach Sizilien. Mache auch eine geführte Vulkanreise dorthin. Und die nächste größere Expedition, das wird Nicaragua sein, wo es auch wieder darum geht, Menschen und den Vulkan zu dokumentieren. Mhm. Und dazwischen machen wir noch eine Terra-X-Sendung. Nee, 2 Terra-X-Sendungen.
Oh wow, also jede Menge zu tun.
Das Programm für den Sommer. Genau, langweilig wird's nicht.
Das glaube ich. Und bevor ich Sie jetzt entlasse, verraten Sie uns doch bitte noch vielleicht ein Gedicht, einen Spruch oder Ihr Lebensmotto.
Don't dream it, do it.
Ulla Lohmann, unser heutiger Gast im HR1 Talk. Liebe Ulla, ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viel Erfolg für die nächsten eben genannten Projekte und ich freue mich einfach auf alles, was von Ihnen kommt. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich sage herzlich Dankeschön und hoffentlich bis bald mal wieder.
Jawohl, und den HR1 Talk mit Ulla Lohmann gibt es auch nochmal zum Nachhören auf hr1.de und in der ARD Mediathek. Mein Name ist Simone Reuthal. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.
HR1. Genau meins.